Ich bin letztens etwas länger unterwegs gewesen und ihr kennt das vielleicht, wenn man so 2-3 Tage auf Reise ist, ununterbrochen, plötzlich ist das Nahtel alle und keine Steckdose in der Nähe. Und dann ist man schnell am Suchen, gibt es vielleicht so einen kleinen Adapter für den Zigarettenanzünder im Auto, also für diese Autosteckdose, auch nicht dabei, Nahtel alle. Schlecht, ne? Und dann fiel mir ein, Mensch, ich habe doch letztens da sowas gekauft. Das muss irgendwo bei mir in der Tasche sein. So ein Akkupack, so ein Stromadapter. Das ist wie so eine kleine Zigarettenböxli, nur flacher. Da reingesteckt und plötzlich hat das Nahtel wieder Strom. Man kann wieder telefonieren. Das, was ich euch heute mitgeben möchte, dieses dicke Pack Hoffnung, das ist sowas wie der Akkupack. Das ist Hoffnung für die bösen Tage. Hoffnung für die Tage, wo der Sturm kommt, für die Tage, wo wir nicht wissen, wo sind wir überhaupt noch. Und das ist wie so ein Reservespeicher. Und ich hoffe, ihr legt ihn euch gut an die Seite, dass wenn der Sturm kommt, ihr genau wisst, hey, einstöpseln, jetzt gibt's wieder Hoffnung. Es geht um die Geschichte, die damit verbunden ist und die ich euch heute erzählen möchte, weil ich glaube, es ist Geschichte für die schlechten Zeiten. Es ist Hoffnung für die Zeiten, wo wir nicht wissen, wie soll's weitergehen. Dass wir sortieren können. Und verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Ein Paket Hoffnung für die bösen Tage, für die Tage der Gefahr, der Bedrohung. Und wir beginnen im biblischen Bericht. Wir schauen zu einer Aussage, die spielt, als Jesus im Jordan getauft wurde und dort dann den Jordan verlässt. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Der Geist Gottes führt Jesus in die Situation der Entbehrung der Angriffe, wo Angriffe erfolgen, in die Situation, wo er Hunger bekommt, wo er körperlich, physisch auch etwas spürt. Der Heilige Geist selber führt ihn dort hinein, Gott selber bringt ihn in solch eine schwierige Lage. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass Gott selber seinen Sohn, den er so sehr liebt, den er so sehr achtet, in solche Situationen bringt. Der Heilige Geist kann in Schwierigkeiten führen. Auch uns. Und ich glaube, wer wirklich vom Heiligen Geist geleitet wird, von Gott im Leben geleitet wird, wird das schon erlebt haben, dass das vorkommen kann. Die ersten Jünger haben das erlebt. Die erste Gemeinde erlebte die Gegenwart Gottes. Kranke wurden geheilt und es steht sogar, alle wurden gesund. So mächtig war Gott da. Und sie verkünden das Evangelium und Jerusalem ist voll von Begeisterung über das, was Gottes Gegenwart tun kann. Von überall her kommen Menschen. Apostelgeschichte 5,16 steht das, für die, die nachlesen wollen. Dafür landen sie im Knast. Das ist kein Zuckerschlecken. Knast zu der Zeit war nicht lustig. Und werden dann als 1-2 Tage später ausgepeitscht. 39 Peitschenhiebe für jeden. Der Geist Gottes wirkt und ist mächtig und ist da und es bewahrt sie nicht davor, in Knast zu gehen und ausgepeitscht zu werden. Freunde, wir dürfen das nicht außen vor lassen. Wenn der Gott in unserem Leben wirkt, heißt das nicht immer nur die Schokoladenseite des Lebens. Dann heißt das nicht, dass alles gelingt. Dann heißt das nicht, dass immer alles nur Sonnenschein ist. Gott führt durchaus in Schwierigkeiten. Wir dürfen das nicht vergessen. Und solche Zeiten sind keine Züchtigung Gottes, weil wir ungehorsam waren. Es ist nicht, weil Gott uns irgend jetzt mal eben korrigieren will. Nein, es hat andere Intentionen. Wir kommen da noch drauf. Wir könnten die Geschichte weiter berichten. Gerade aus der Bibel heraus. Johannes der Täufer war ganz böse dran, ne? Geleitet vom Heiligen Geist, der größte Prophet, der überhaupt von einer Frau geboren wurde, auf der Höhe seines Dienstes. Knast, grinnt ab, fertig. Mit Gottes Gegenwart, ja. Mit Gottes Gegenwart. Petrus in Rom, gekreuzigt. Johannes, der Jünger, in der Verbannung. Freunde, ich mache das heute Morgen ganz bewusst, dass wir das anfangen, richtig einzusortieren. Schwierigkeiten heißt nicht, dass wir uns von Gott entfernt haben, dass Gott uns verlassen hat, dass wir falsche Dinge getan haben. Gott führt auch uns durchaus in Schwierigkeiten. Gott lässt das in unserem Leben zu, dass die Stürme kommen. Und ich finde, die schönste Übersetzung hat Luther gebracht in einem ganz alten Text. Ich glaube, es ist sogar noch der Luther 1545 oder so, wo er schreibt, die Dürre, die kommt. Da ist kein Fragezeichen dran. Er beschreibt den Glauben als die Dürre, die kommt. Sie wird kommen. Die schlechten Tage. Und ich glaube, wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, werden wir immer wieder feststellen, dass Jünger Jesu solche Zeiten erlebt haben. Zeiten, die nicht lustig waren. Und die Gott auch bewusst zugelassen hat. Gott schont seine Kinder nicht vor Problemen, damit sie Vertrauen lernen. Damit sie Vertrauen lernen. Denn in alledem ist Gegenwart Gottes da. In alledem ist Frieden da, in jedem Sturm. In alledem ist die Präsenz des übernatürlichen Gottes vorhanden. Wie lauten die Berichte der ersten Christen, die unter Nero in die Arena getrieben wurden und den Löwen ausgeliefert wurden dort. Sie sangen Loblieder. Ja, das ist ihr Zeugnis. In alledem ist Gottes Gegenwart da, die machtvolle, kraftvolle Gegenwart des Heiligen Geistes in den Problemen. Das ist der Unterschied, wenn Gott in Probleme führt. Dass er da ist. Und das lehrt uns Vertrauen. Denn Gott hat größere Ziele. Die erste Kirche, oder die zweite muss man eigentlich sagen, von den Generationen gerechnet, dort sagte der Kirchenvater, Hieronymus meine ich, wäre es gewesen, das Blut der Märtyrer ist die Saat des geistlichen Aufbruchs, der Erweckung. Dessen, was kommen wird. Schaut euch mal den Vers an. 2. Timotheus. Paulus schreibt an Timotheus und er erklärt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Bruh. alle. Will man da noch Christ sein? Ist da nicht mehr so lustig, ne? Ist dann nicht mehr ganz so lustig. Er kündigt an. Jeder, der gottesfürchtig, jetzt klammert mal das Wort, setzen wir mal etwas anders ein. Und alle, die in der Leitung des Heiligen Geistes leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Alle, die an Gottes Hand laufen, werden Verfolgung erleiden. Denn Gott führt durchaus in die Probleme hinein. Er klammert sie nicht aus. Ich verkünde euch kein Friede, Freude, Eierkuchen, Evangelium. Das ist immer so schön, ne? Gott meint es immer nur gut. Er ist immer da mit der segnenden Hand über dir und es wird alles ganz prima werden. Verspreche ich euch nicht. Glaubt mir, wenn wir die machtvolle, kraftvolle Gegenwart des Geistes erleben, wird das auch Blut und Tränen mit sich bringen. Immer. Es gibt's nicht anders. Denn es gibt solche Negativverheißungen. Wir lesen gerne immer die Positivverheißungen. Aber das ist eine von den Negativverheißungen, wo Gott ankündigt, was kommen wird und dass es kommen wird. Und ich halte es inzwischen für normal, dass Christen wegen ihres Glaubens durchaus ihre Arbeitsstelle verlieren. Ich habe das zweimal erlebt. Mir ist zweimal wegen dem Glauben gekündigt worden. Und das ist nicht lustig. Weil dann fragst du dich dann natürlich auch, sitzt da und fragst dich, Herr, ich habe doch alles nur getan, damit du bekannt wirst. Ich habe doch nur von dir erzählt. Ja, genau. Und dann muss man wieder auf die Piste weiterziehen. Einer von den Chefs, die mich entlassen haben, sagte mir sogar wortwörtlich, ich kann keine Mitarbeiter gebrauchen, die zwei Herren dienen. Wow, der hat was verstanden. Der hat aber richtig was verstanden. Den anderen hatte ich, den zweiten, den habe ich versucht zu Jesus zu führen. Das hat er mir recht übel genommen dann nachher. War wohl ein bisschen zu direkt gewesen, ja. Dann kostet das schon mal einen Job. Ich glaube, dass Pflegekräfte, die mit den Kranken beten, immer mit ihrer Entlassung spielen. Oder Kindererzieherinnen, die ihren Kindern was erzählen von Jesus oder Lehrer. Wer heute Glauben wirklich lebt und auch zeigt, lebt mit Risiken. Und Jesus möchte, dass wir die Risiken durchaus eingehen für ihn und nicht zu unserer Sicherheit schauen. Denn er kümmert sich um alles andere. Und deswegen glaube ich, dass es normal ist, dass wir wegen unseres Glaubens in Schwierigkeiten kommen können. Ich halte es für realistisch sogar. Und bin dann immer eher verwundert, wenn Leute sehr alt werden und erzählen, ich habe nie was erlebt. Na, hast du denn auch dann von Jesus erzählt, mal irgendwann, irgendwo? Nicht immer geht das gut aus. Ich möchte euch heute erzählen, dass es aber zwei Arten von Schwierigkeiten gibt. Und das ist extrem wichtig, das hat mit dieser Hoffnung zu tun, dass wir diese zwei Arten von Schwierigkeiten auseinanderbringen, dass wir das unterscheiden lernen, um was es wirklich geht. Und ich habe eine ganz krasse Geschichte dafür mitgebracht, die wirklich sich so zugetragen hat. Es gibt Zeugen dazu und ich habe sie sogar kennengelernt, die das bestätigt haben aus ihrem Familienleben. Die Geschichte spielt in einem Land oben rechts. In Armenien, in einer Stadt, die da heißt Kala Kala. Kala Kala ist ein Minidorf. Ungefähr so muss es da ausgesehen haben mal. Ihr müsst euch jetzt die Strommasten wegdenken, weil die gab es damals noch nicht. Aber ansonsten, glaube ich, hat sich nicht sehr viel verändert. Die Geschichte spielt, jetzt muss ich gerade schauen, circa 1870. Also schon ein bisschen her. 1870. Aber wie gesagt, ich habe Leute aufgetrieben, die das aus der Familiengeschichte bestätigen konnten. In dieser Region gab es damals die ersten Pfingstler. Eigentlich so der Ursprung des Pfingstlertums kommt da hinten her. Und das war ein sehr frommes Land. Es wird bezeichnet als der erste christliche Staat, den es überhaupt gegeben hat. Da war das Christentum als erstes Staatsreligion. Genau. Wie gesagt, Kala Kala. Dort lebte ein Bube mit Namen Efim. Ungewöhnlicher Name für uns. Er wuchs bei seinen Großeltern auf, besuchte keine Schule, weil es keine in der Nähe gab, und wurde somit als Analphabet groß. Auch die Großeltern waren Analphabeten und so war auch er Analphabet. Er konnte also weder lesen noch schreiben, aber als Bube schon hat er eine sehr intensive Gottesbeziehung entwickelt. Ganz intensiv. Und er war in der ganzen Gegend bekannt für sein Gebetsleben. Schon ab dem 11. Lebensjahr hatte er Gebetseindrücke und Visionen, hielt Gebetswachen ganze Nächte, sodass die Erwachsenen lästerten, wer so lange nicht schläft, der muss ja Visionen haben. Und also recht böse Worte auch darüber. Aber Gott hatte sich diesen Buben ausgewählt für etwas, was ganz Spezielles. Von frühester Jugend an hatte sich bei Efim die Gabe des Gebets gezeigt. Er fastete oft und betete rund um die Uhr. Jedermann in Kala Kala wusste, dass Efim mit 11 Jahren die Stimme des Herrn gehört hatte. Er sollte wieder eine seiner Gebetswachen halten. Und dieses Mal hielt Efim 7 Tage und 7 Nächte durch und bekam dabei Visionen, so wie der Großvater natürlich dann rumnörgelte, wer so lange nicht schläft und Gebetswachen macht, muss ja Visionen haben. Efim, der weder lesen noch schreiben konnte, saß da in seiner Hütte, in seiner, ihr könnt sehen, so ähnlich muss das ausgesehen haben, und sah vor sich in einer Vision Schriftzeichen und eine Landkarte. Und nach diesen 7 Tagen bat er dann seinen Großvater drum um Papier und Stift. Und dann setzte er sich an den Tisch, an diesen rohen Holztisch. Ungefähr so könnte das ausgesehen haben. Ich habe Bilder wirklich von da hinten auch genommen. Und hat dann angefangen, alles das, was vor seinem Auge ablief, diese ganzen Schriftzeichen, diese Zeichnungen, fing er dann an, aufs Pergament zu malen. Also alles das, was Gott ihm in dieser Vision zeigte. Und dann hat er wirklich tagelang da gesessen und das geschrieben und gemacht und Diagramme gemalt und Zeichnungen gemalt. Und als er dann fertig war, hat man das ganze Manuskript zu dem Dorflehrer ins nächste große Dorf gebracht, damit der sich das dann mal anschaut. Und es stellte sich heraus, dass dieses analphabetische Kind eine ganze Reihe von Anweisungen und Warnungen in russischen Schriftzeichen aufgezeichnet hatte. In dem Text hieß es, dass zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft jeder Christ in Kala Kala in furchtbarer Gefahr schweben würde. Eine Zeit unaussprechlicher Tragik für das Gebiet wurde vorausgesagt. Eine Zeit, in der Tausende von Männern und Frauen und Kindern brutal ermordet werden. In der Warnung stand auch, dass jeder Mann in der Umgebung in ein Land jenseits des Ozeans flüchten sollte. Und obwohl der Prophetenjunge nie ein geografisches Buch gesehen hatte, zeichnete er die genaue Karte des Landes, in das sie fliehen sollten. Zum Erstaunen dieser Erwachsenen war das Wassergebiet nicht das benachbarte Kaspische Meer, auch nicht das Schwarze Meer oder das Mittelmeer, sondern der unvorstellbar weit entfernte Atlantische Ozean. Darüber gab es keinen Zweifel, auch nicht über die Land auf der anderen Seite. Das Land wurde genau eingezeichnet als Amerika, die Ostküste. Aber die Flüchtlinge sollten sich dort nicht niederlassen, fuhr die Weissagung fort. Sie sollten weiterreisen, bis sie die Westküste des neuen Landes erreichen. Dort, so schrieb der Junge, würde Gott sie segnen und ihnen Wohlstand und Frieden und Ruhe schenken. Natürlich lächelten die Leute, Kala Kala. Hey, der Junge, der vereimert uns doch. Der hat sich heimlich Lesen und Schreiben beigebracht, irgendwo in seiner selbstdidaktischen Geschichte. Und jetzt stehen wir da und er erzählt uns hier mehr Lesen. Aber einige begannen ihn den Propheten zu nennen und glaubten der ganzen Geschichte. Und so wurden die Nachricht versiegelt bis zu einem Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt. Sie haben gesagt, nicht jetzt, sondern wenn der Zeitpunkt da ist. Nicht jetzt, es kommt noch. Und jedes Mal, wenn dann Nachrichten über die neuen politischen Unruhen in dem Land aufkamen, holten sie die vergilbten Blätter hervor, um sie neu zu lesen. Und dann kamen die Unruhen zwischen den türkischen Moslems, den christlichen Armeniern. Hatten nicht im August 1896 ein türkischer Mob über 6000 Armenier in den Straßen von Konstantinopel ermordet? Aber Konstantinopel ist weit weg. So steht's in den Unterlagen. Die meisten Menschen in Kala Kala waren der Meinung, dass derartige prophetische Gaben mit Fertigstellung der Bibel aufhörten. Aber dann, kurz nach der Jahrhundertwende, verkündete Efim, der dann erwachsen war, schon älter, jetzt müssen wir los. Ich habe mal ein bisschen gerechnet, er müsste so irgendwo um die 40 gewesen sein, zwischen 30 und 40. Er hat seinem Dorf gesagt, jetzt müssen wir los. Und alle haben gesagt, warum jetzt? Warum jetzt? Wir müssen nach Amerika, sagt er. Alle, die hier bleiben, werden sterben. Und hier und dort packten einige Familien in Kala Kala ihre Habe zusammen, trauerten nicht dem Besitzstand nach, den sie zurückließen, als sie gingen. Ihr müsst wissen, das sind wirklich einfache und arme Leute gewesen. Und die haben sich mit Eseln und Pferden und Ochsen und was man so hatte, wahrscheinlich sogar zu Fuß, auf den Weg gemacht. Das ist ein Bild aus der Zeit von Armeniern. Efim und seine Familie waren die ersten Pfingstler, die Armenien verließen. Dabei wurden sie verspottet. Aber Gottes Anweisungen erwiesen sich als völlig korrekt. Im Jahr 1914 begann die Zeit des unsagbaren Schreckens für Armenien. Mit unbarmherziger Genauigkeit betrieben die Türken das blutige Geschäft des Genozids, des Völkermords. Zwei Drittel der armenischen Bevölkerung wurde in die mesopotamische Wüste vertrieben. Über 1 Million Männer und Frauen und Kinder starben während der Wüstenmärsche, einschließlich aller Bewohner von Kala Kala. Eine weitere 500.000 Menschen wurde in den Dörfern niedergemetzelt. Den wenigen Armeniern, denen es gelang, die belagerten Gebiete zu entkommen, erzählten dann von großen Heldentaten. Sie berichteten, dass die Türken den Christen manchmal die Möglichkeit anboten, ihren Glauben zu verleugnen. Taten sie es, konnten sie ihr Leben retten. Die am häufigsten dabei angewandte Methode war, eine Gruppe Christen in die Scheune einzusperren, dann diese anzuzünden. Wenn sie bereit sind, Mohammed zu akzeptieren und Christus zu verleugnen, öffnen sie dann der brennenden Scheune die Tore wieder. Aber meistens wollten die Christen lieber sterben, sangen Lobeshymnen, während die Flammen an dem Haus hochzimmelten. Diejenigen, die der Warnung des Prophetenjungen Efim gefolgt waren und Zuflucht in Amerika gesucht hatten, hörten die Geschichten mit Entsetzen. Hier ein Bild von den Ankömmlingen in Kalifornien. Das ist ein Originalbild. Meine Frage, seht ihr jetzt diese beiden Notgeschichten? Ich glaube, die einen waren in die Not gekommen, weil sie sich vom Heiligen Geist haben leiten lassen. Sie sind geflüchtet zu einer Zeit, wo niemand etwas sehen konnte und haben sich dann geleitet vom Heiligen Geist auf eine Flucht begeben über Tausende von Kilometern, die mit Sicherheit sehr, sehr schwer war. Wisst ihr, ich habe das mal ein bisschen nachgestellt, diese Flucht. Die sind, kann man das ein bisschen erkennen, da ganz rechts, die blaue Linie könnte eine Fluchtlinie gewesen sein. Ich habe es nur mal ausgerechnet, da liegt etwa Erevan. Dann quer rüber bis Porto, weil da ist damals eigentlich so der Haupthafen gewesen, oder Hamburg, wo man sich einschiffte. Also wenn sie nach Porto gegangen sind, waren das 5.500 Kilometer ungefähr. 5.500 Kilometer mit Esel oder Ochse oder Pferd oder zu Fuß. 1.000 Stunden hat Google ausgerechnet, zu Fuß. Dauert ein bisschen halt. Dann musste man übers Meer. Ich habe keine Schiffsverbindung gefunden. Ich gehe mal davon aus, so 3 bis 4 Wochen auf irgendeinem Dampfschiff, damals gab es so Kohlendampfschiffe, übers Meer. Die Hauptanlaufstelle war New York, da ist so der Hauptemigrantenhafen. Da sind auch dann so meine Verwandten damals gelandet, das war üblich. Und dann von New York dann wieder zu Fuß oder wie gesagt mit einfachsten Bedingungen quer rüber, vor allen Dingen in den Raum von Los Angeles. Das sind dann nochmal 4.500 oder ungefähr Kilometer. Freunde, das ist nicht easy going. Da sind welche vom Heiligen Geist auf die Flucht geführt worden. Auf eine 10.000 Kilometer Flucht oder so in die Richtung irgendwo. Das ist nicht witzig. Da wird einem zwischendurch auch mal hungrig. Oder tun die Füße weh. Oder man mag nicht mehr. Aber die anderen waren auch in der Not und haben die Not nicht überlebt. Und das ist so der Punkt, den ich eigentlich rauskitzeln möchte. Gott möchte euch leiten. Und das heißt nicht, dass das immer alles easy going ist und alles immer Sonnenschein und Honig und Milch. Aber er will dich vor dem Schlimmsten auch bewahren, meistens. Manchmal lässt es sich nicht umgehen. Versteht ihr, es gibt diese Prediger, die erzählen den Leuten, du musst nur mit Jesus vertrauen, du musst nur die richtigen Sachen machen in deinem Leben, du musst nur in Amerika genug spenden und was weiß ich nicht alles und schon läuft die Kiste. Nein, ganz ehrlich, nein. Wer sich vom Heiligen Geist leiten lässt und wirklich an Gottes Hand läuft, heißt das noch lange nicht, dass das alles immer so in unserem Sinne schön ist. Das kann durchaus mal gar nicht witzig sein. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe mich mal irgendwann entschieden, ich gehe lieber mit Gottes Gegenwart in die Schwierigkeit, als ohne seine Gegenwart immer alles toll zu haben. Und das ist der Punkt, den ich euch heute eigentlich weitergeben möchte. Es ist viel, viel besser für uns und segensreicher für uns, wenn wir mit Jesus akzeptieren, dass es nicht immer alles nur toll ist, als dass wir so ein distanziertes Christentum führen. Wir sagen, lass doch Gott ein guter Mann sein. Ich gehe sonntags in die Kirche. Tu was in dem kleinen Beutel da rein und dann ist gut. Man kann sich damit zufrieden geben. Bloß wer einmal das andere geschmeckt hat, wer einmal geschmeckt hat, wie es ist, wenn wirklich diese übernatürliche Gegenwart Gottes im Leben ist, der nimmt die Schwierigkeiten in Kauf dafür. Der nimmt sie in Kauf. Und ich fordere euch heute Morgen ganz bewusst heraus. Ich fordere euch heraus, diesen Wachstumsschritt zu machen und sich dafür entscheiden, lieber mit Gottes Gegenwart in die Schwierigkeit, als ohne seine Gegenwart immer alles toll zu haben. Wir haben eben das Lied gesungen, von guten Mächten wunderbar geborgen, von Bonhoeffer. Viele kennen die Geschichte nicht, die eigentlich dahinter steckt. Es tönt toll, wir sind geborgen, weil seine Macht da ist. Tönt prima. Aber er hat das geschrieben in dem Knast von den Nazis. Und er hätte da nicht landen müssen. Das wissen die wenigsten. Er war nämlich vorher in Amerika gewesen. Und die Amerikaner wollten ihn drüben behalten. Haben gesagt, geh nicht zurück. Du wirst das mit deinem Leben bezahlen, wenn du zurückgehst. Und er sagte, ich glaube, Gott möchte mich da haben. Und ich gehe zurück. Und er wusste, dass das für ihn das Ende ist. Er wollte lieber mit Gott in die Schwierigkeit, als ohne diese Gegenwart Gottes in Amerika zu hocken. Und das sind meine Glaubenshelden. Das sind meine Glaubenshelden, die den Kopf in den Wind halten, weil Jesus sagt, mach. Das sind meine Helden. Und ich ermutige euch, euch diesen radikalen Glaubensweg einzulassen. Ein Glauben, der anders ist. Weil ich glaube, dass das Hoffnung ist. Gottes Gegenwart ist wichtiger. Seine Friede, sein übernatürlicher Friede, seine Präsenz ist wichtiger. Die trägt durch, selbst wenn es hart auf hart kommt. Das heißt nicht, dass es dann alles immer toll ist. Jesus möchte dich leiten, möchte dich an die Hand nehmen. Er möchte mit dir unterwegs sein. Und er streckt dir die Hand entgegen und sagt, komm, vertrau mir. Vertrau mir und lass dir an mir genug sein. Jesus will genug sein, er allein. Das ist kostbar.